Das Ende einer Geschichte ist immer traurig. Das liegt zum einen daran, weil wir am Ende einer Geschichte wieder in die meist langweilige Realität entlassen werden, und zum anderen, weil im Grunde alle wahren Geschichten traurig enden. Die Geschichte selbst allerdings war einzig und allein vom Propheten geschrieben worden, über viele Jahre hinweg und mit unerbitterlicher Zielstrebigkeit. Er war ein konsequenter Autor und hatte auch den Akt seiner eigenen Demaskierung und Ergreifung nicht ausgelassen, im Gegenteil. Das war sogar der Clou der ganzen Geschichte. Wie sehr er sich wünschte, dass sich sein grauenvolles Erbe anträte und das unvollendete Buch fertig schrieb, dies wurde mir von Sekunde zu Sekunde deutlicher bewusst. Als ich im brüllenden Schneesturm die Zickzackbahnen der Gartenmauern in Richtung seiner Behausung entlang eilte. Ich hatte große Mühe, nicht im Schnee stecken zu bleiben. Alle Anstrengungen und Widrigkeiten nahm ich jedoch wie unter einer Glasglocke wahr, denn mein ganzes Denken war ausschließlich davon erfüllt, Blick in die Schaltzentrale des Bösen zu nehmen und ihm dann von Angesicht zu Angesicht entgegenzutreten. Als ich endlich vor seinem Haus ankam, hatte mein Fell einen massiven Eispanzer angelegt. Ich umkreiste das Haus einmal und registrierte dabei, dass in keinem der Räume Licht brannte. Es war ausgeschlossen, dass der Hausherr sich an einem solchen Festtag schon zur Ruhe begeben hatte. Entweder musste er verreist sein, oder er tobte gerade auf einer wilden Weihnachtsparty. Der Totenkaser jedoch befand sich da drin. Das war so sicher, wie Claudandus unser aller Geschicke lenkte. Seltsamerweise verspürte ich keine Furcht. Denn ich wusste, dass Klugscheißer Francis die einzige Chance für ihn war, sein Lebenswerk in ferner Zukunft vollendet zu sehen. Aus was für Gründen auch immer, erwähnte sein Baby bei mir in guten Händen. Doch konnte ich meiner Sache so sicher sein? Ich blieb vor dem aufgemotzten Durchgang stehen und überlegte. Gewiss, ich hatte zum guten Schluss 1 und 1 zusammengezählt und die Zahl 2 erhalten. Er aber war offensichtlich verrückt, so dass seine Mathematik ganz anderen Gesetzmäßigkeiten folgen musste. Ja, wahrscheinlich war er des Rechnens gar nicht mehr fähig. Im nächsten Moment wieder schüttelte ich den Kopf und lächelte bitter in mich hinein. Nein, der Prophet war ganz und gar nicht verrückt. Und zugegebenermaßen entbehrte sein Traum nicht einer gewissen Logik. Logik. Schon wieder dieses verhasste Wort. Das Wort, das von jeher wie ein Fetisch mein Leben begleitet und bestimmt hatte. Und so wie die Dinge aussahen, auch seins. Der Prophet hatte einen logischen Grund für all das Morden gehabt, keinen Verrückten, soweit man für Mord überhaupt einen Grund haben konnte. Doch Gründe hin, Gründe her. Nach dieser Nacht würde das Morden ein Ende nehmen. So? Oder so. Ich passierte den Eingang und betrat das finstere Haus. Es war kaum anzunehmen, dass er irgendwo auf mich lauerte und sich bei passender Gelegenheit auf mich stürzen würde. Leise tapste ich durch den Flur und betrat schließlich durch die halb geöffnete Tür das Arbeitszimmer. Gregor Johann Mendel blickte aus dem Dickicht seiner Erbsenpflanzen grimmig auf mich herab. Er schien erbost, weil ich hinter sein Geheimnis gekommen war. Ich schwang den Schreibtisch und drückte mit beiden Pfoten den Betriebsschalter des Computers auf On. Das Gerät ließ das mir vertraute leise Summen ertönen, dann erschienen wie Irrlichter über einem verwunschenen Friedhof die gleißend hellen Angaben über das System und das Diskettenlaufwerk in der unergründlichen Schwärze des Bildschirms. Als der Rechner sich mit seinen elektronischen Erinnerungen aufgeladen hatte, blinkte ungeduldig der Cursor, also die Leuchtmarkierung, als wolle er wissen, wie es nun weiterging. Das wollte ich selbst gerne wissen, Und so stellte ich mir zunächst die entscheidende Frage, welchen Codenamen würde ich in einer Datei geben, die das bestgehütete Geheimnis im Revier war und allein mir zugänglich sein sollte? Vielleicht einen Namen, der die teuflische Ursache für die Entstehung dieser Datei darstellte, der mich jedes Mal an den Grund meiner Rache erinnerte und mit dem mich in meiner Umgebung niemand in Verbindung bringen würde. Es klappte auf Anhieb. Sobald ich das Wort Praeterius eingegeben hatte, erloschen die allgemeinen Systemangaben und der Bildschirm wurde von oben beginnend wie ein herabsinkender Theatervorhang rot gefärbt. Dann erschien der Titel des Geheimprogramms in riesigen, goldfarbenen Lettern, welche von neckischen kleinen Blitzen umspielt wurden. Felidae. Nach ein paar Sekunden verschwand auch diese Grafik und der Bildschirm bescherte mir zu meiner Befriedigung, aber auch zu meinem großen Entsetzen das, wonach ich gesucht hatte. Das Zuchtprogramm Felidae war derart umfangreich und kompliziert, dass nur ein winziger Teil von ihm in den begrenzten Bildschirmausschnitt vor mir hineinpasste. Es bestand aus einer beträchtlichen Anzahl von Stammbäumen, die ganz oben mit mehreren für die Rückzucht in Frage kommenden Paaren anfingen und sich immer zahlreicher und undurchschaubarer nach unten, scheinbar ins Unendliche verästelten. Je weiter es die Tafel nach unten ging, desto mehr bewegten sich die aus diesen speziellen Stammbäumen hervorgegangenen Exemplare von dem domestizierten Typ fort und auf die wilde, reinrassige Felidae zu. Der Züchter war jedoch beim Selektieren sehr straff vorgegangen und hatte die Generationen, die weiterhin das dominante Gen der Domestikation in sich trugen, nach und nach aus dem Programm getilgt, also vermutlich umgebracht. Ein unentwirrbares Netz von Verwandtschaftsverästelungen überzog den hellgrünen Hintergrund wie ein Schnittmuster. Die Auflösung, oder präzise ausgedrückt, das Prinzip, war ganz einfach. Wenn ein Mensch Tiere züchten wollte, würde er die für die Zucht bestimmten Tiere von den Tieren, die nicht für die Zucht in Frage kamen, isolieren. Ein Tier, das Tiere zu züchten beabsichtigte, hatte naturgemäß nicht die Mittel, die einem Menschen zur Verfügung standen. Es konnte nur dafür sorgen, dass das zu Zuchtzwecken auserwählte Männchen mit dem entsprechenden Weibchen zusammentraf. Und wenn ein fremdes Tier dazwischenfunken wollte, musste es daran gehindert werden. Aber wenn dieses Tier sich nun nicht hindern ließ, wenn es auf seiner Lust beharrte, ja, dann. Bei den unteren Ästen der Stammbäume standen schließlich die etwa 100 Namen derjenigen, die dem Zuchtziel am nächsten gekommen waren. Wahrscheinlich befand sich unter ihnen auch die Holde, mit der ich einen der bezauberndsten Vormittage meines Lebens verbracht hatte. All diese Namen klangen sehr absonderlich und unaussprechbar, und ich vermutete deshalb, dass der Erschaffer dieses Programms sich nicht nur mit unserer Art, sondern auch mit unserer Ursprache intensiv beschäftigt hatte. Kromolkan hieß da zum Beispiel einer und ein anderer Ieatov. In der Tat, der Vergleich mit dem safari-behelmten Archäologen, der in den mysteriösen Grabsystemen der Pyramiden sein Unwesen treibt und endlich auf den Zeit seines Lebens gesuchten massiv goldenen Sarkophag stößt, wirkte in meiner Situation nicht weit hergeholt. Das, was ich letzten Endes herausgefunden oder besser gesagt ausgegraben hatte, entpuppte sich wahrhaftig als eine satanische Truhe, deren Inhalt mit noch mehr überraschenden Geheimnissen aufwartete. Ja, es gab tatsächlich noch mehr zu entdecken. Im unteren rechten Winkel der Stammtafel verbarg sich nämlich ein klitzekleines schwarzes Totenkreuz, von dem ich annahm, dass es ein Symbol für den Abruf eines weiteren Bildes war. Ich bewegte den Cursor auf dieses Zeichen und drückte dann wieder die Befehls-Ausführtaste. Wie erwartet erlosch die Stammtafel und zum Vorschein kam eine nicht enden wollende Liste mit Namen, denen jeweils eine Nummer, Datum und Uhrzeit und eine kurze Notiz beigefügt waren. Eine Einheit sah zum Beispiel folgendermaßen aus. 287 Pascha, 18.06.1986, circa 0.30 Uhr. Versuchte Tragian zu begatten. Alle Überredungskünste waren vergeblich. Tragian ist ohnehin ein Problemfall. Sie hält sich nicht an die Abmachung und durchstreift den gesamten Distrikt, wenn sie in Hitze gerät. Wann werden sie endlich soweit sein, dass sie sich nicht mehr mit dem Fußvolk einlassen? Ein anderer Eintrag. 355 Chanel. 4.8.1987, circa 23 Uhr. Sie war von Krochoch schwanger. Es war so sicher wie das Amen in der Kirche, dass der Halter den Wurf an Freunde und Bekannte in der näheren Umgebung verteilt hätte. Das durfte auf keinen Fall geschehen. Ich habe schon Schwierigkeiten genug, die meinigen bei den Menschen unterzubringen. In diesem nüchternen Ton ging es Nummer für Nummer und Name für Name weiter. Es war ganz offensichtlich, was diese Liste enthielt. Nur Tote. Der Mörder hatte alle seine Freveltaten in der ihm eigenen Gewissenhaftigkeit akkurat dokumentiert und katalogisiert. Bei der Zahl 447 hörte die Grauenaufstellung endlich auf. Kein Wunder, dass die Zahl, die mein geistiger Zwillingsbruder und ich errechnet hatten, dieser so nahe kam. Ich starrte mit offenem Mund auf den Bildschirm. So viele, so schrecklich viele mussten ihr Leben lassen, damit ein Besessener seinen Traum von der einzig wahren Rasse verwirklichen konnte. Es war ein alter Traum, den viele Besessene vor ihm geträumt hatten und zugleich der allerdümmste. Ich beschloss, dieses Teufelsprogramm auf der Stelle zu löschen. Es war der letzte Ehrendienst, den ich den Toten erweisen wollte. »Weißt du jetzt alles, lieber Francis?« Pascals Stimme hatte einen ironischen Unterton, gerade so, als spotte er über meinen Erfolg. Ich wandte mich vom Monitor ab und blickte vom Schreibtisch herab. Er stand an der Tür und seine gelben Augen glühten in der Finsternis wie kochendes Gold. Dann setzte er sich auf die Hinterbeine und lächelte schmerzlich. Ohnmächtiger Zorn stieg in mir auf, weil ich an dieser Situation, weiß Gott, nichts Lustiges finden konnte. Trotzdem, oder gerade deswegen, lächelte ich eiskalt zurück. »Ja, Claudandos, jetzt weiß ich fast alles. Es gibt nur noch einige Lücken in meinem Wissen. Vielleicht solltest du deshalb die ganze Geschichte von Anfang an erzählen. So gehört sich das auch, findest du nicht?« Er lächelte erneut, doch diesmal so, als sei ich wieder das trotzige Kind, dessen Unwille mehr Anlass für Erheiterung als für Verdruss gab. »Ach, du meinst die berühmte Geschichte, die der Mörder dem Detektiv anvertraut, bevor er ihn umbringt, oder umgekehrt?« sagte er amüsiert. »Stimmt. Oder umgekehrt. Wie auch immer. Sei bitte so nett und erzähle sie mir.« »Da gibt es nicht viel zu erzählen, mein Freund. Das Wesentliche hast du ja schon selbst herausbekommen.« »Na, zugegeben, ich habe dir dabei etwas Schützenhilfe geleistet, weil ich wollte, dass du Schritt für Schritt in diese Angelegenheit eingeweiht wirst. Trotzdem, die wirklich entscheidenden Dinge, die zur Auflösung des Falles beigetragen haben, sind ganz allein dein Verdienst. Sieger nach Punkten wäre wohl hier der passende Ausdruck. Nun, Was mich betrifft, so war ich Zeit meines Lebens ein Verlierer, aber wie jeder Verlierer habe auch ich von nichts anderem als immer nur vom Sieg geträumt. Ob mein Traum in Erfüllung gehen wird, liegt jetzt in deiner Hand. Doch dazu später.
Er tapste bis zur Mitte des Raumes und streckte sich auf dem flauschigen Teppichboden aus. Das Lächeln verschwand aus seinem Gesicht und machte einem tiefsinnigen Ausdruck Platz. Draußen brüllte mittlerweile ein Sturm.
»Kennst du die Menschen, Francis? Ich meine, hast du dir einmal ernsthaft Gedanken über sie gemacht? Weißt du, was in Wirklichkeit in ihren Köpfen vorgeht und wozu sie imstande sind? Wozu sie imstande sind, wenn sie nicht diese schrecklichen Dinge tun, die von den anderen, den sogenannten guten Menschen, wiederum kritisiert werden? Na ja, du glaubst bestimmt, sie unterteilen sich in zwei Gruppen, und zwar in Gute und in Böse, in solche, die Atombomben bauen und Kriege entfachen, und in jene, die gegen das Abschlachten der Wale in den Ozean protestieren und für hungernde Spenden sammeln. Du hast noch nie in einen Menschenkopf hineingesehen, glaubst aber trotzdem zu wissen, dass zweierlei Sorten von Hirnen darin wohnen. Ach, nichts weißt du, lieber Francis, gar nichts weißt du. Ich erzähle dir eine Geschichte von Menschen und Tieren. Keine Kriminalgeschichte, eine wahre Geschichte.
Er sprach nun sehr leise und bedächtig, als sei er weit, weit weg, an einem anderen Ort und in einer anderen Zeit.
Ich führte damals ein unstetes Leben, war der geborene Streuner, wie man so schön sagt, und hatte viel Spaß. Eines Tages streunte ich zufällig in der Nähe dieses unsäglichen Laboratoriums herum. Es zog mich magisch an. Ich weiß nicht, was in mich gefahren war, aber plötzlich stand ich an der Schwelle dieses verfluchten Hauses und ein Mann kam des Weges entlang und öffnete mir die Tür. Es war Praetorius. Als ich merkte, was da drin vor sich ging, wollte ich zunächst so schnell wie möglich fliehen, nur weit weg von diesem unfassbaren Horror. Doch dann besann ich mich anders. Ich Idiot, nahm mir tatsächlich vor, all das himmelschreiende Unrecht, was diese Monster an unserer Art verübten, minutiös zu beobachten, um es den anderen da draußen und den nachfolgenden Generationen zu überliefern. Wie du siehst, war ich in jenen Tagen schon von missionarischem Eifer erfüllt. Was dann geschah, hast du ja selbst dem Tagebuch des hochgeschätzten Professors entnommen. Ich möchte dich hier nicht weiter mit den ekelhaften Details meiner Versuchskaninchenlaufbahn behelligen. Es ist ein abgeschlossenes Kapitel. Du musst dir nur vergegenwärtigen, dass das, was du gelesen hast, aus der Sicht des wahren Mörders wiedergegeben wurde. Das Martyrium, das ich erleiden musste, war in Wahrheit tausendmal grausamer, als ein menschliches oder tierisches Hirn sich vorzustellen vermag. Wie dem auch sei, am Ende meiner Kur wurde der gute alte Professor etwas seltsam im Kopf, und alle seine Hilfeshelfer verließen ihn. Als er dann endgültig überschnappte, sprach ich mit ihm.
»Du hast mit ihm gesprochen?« »Aber das ist ein Sakrileg. Wir dürfen nicht mit den Menschen sprechen. Die Unberührbaren dürfen mit den Unreinen kein einziges Wort wechseln, auch wenn sie in Lebensgefahr sind.«
»Ach, sieh mal an! Ein Gläubiger weilt unter uns.«
»Und wie hast du mit ihm gesprochen?«
»Wie?« »Nun, ich merkte, dass es langsam, aber sicher mit mir zu Ende ging und wollte deshalb nichts unversucht lassen. Also strengte ich mich an und bewegte meine Kiefer wie ein Mensch und gab Laute von mir wie ein Mensch, imitierte die menschliche Sprache. Es hörte sich ziemlich merkwürdig an, was da aus meiner Kehle hervorgekrächzt kam, doch der Verrückte verstand es. Um sich dem Zweikampf mit mir zu stellen, öffnete er die Käfigtür. Dabei lachte er irr, als hätte er einen Krampf und könnte mit der Lacherei gar nicht mehr aufhören.
Sobald die Tür auf war, nahm ich meine letzten Kräfte zusammen, sprang in sein weit aufgerissenes Maul und schlug meine Reißzähne tief in seinen Rachen. Er stürzte hintenüber und versuchte verzweifelt, mich wieder aus seinem blutenden Mund herauszuziehen. Doch es war zu spät. Ich fraß mich in Windeseile bis zu seinen Gedärmen durch, bis er nur noch ein paar Mal zuckte und schließlich bewegungslos dalag. Ich war sehr erschöpft und glaubte, jeden Augenblick tot zusammenzubrechen. Aber bevor ich ins Jenseits segelte, wollte ich zumindest noch die anderen befreien, um zu verhindern, dass sie von den Nachfolgern dieses Sadisten weiter gequält wurden. Ich öffnete die Käfige und schenkte allen Schwestern und Brüdern die Freiheit. Es waren sowieso fast nur noch die Kinder übrig geblieben. Dann sank ich in einen tiefen, bleiernen Schlaf, in dem ich mich tatsächlich schon an die Pforten der anderen Welt klopfen hörte. Als ich endlich aufwachte, stand Zibold vor mir. Er hatte schon von Anfang an große Sympathien für mich gehegt und sich im Laufe der Zeit immer mehr geweigert, Praetorius unsinnigen Befehlen Folge zu leisten. Schließlich hatte er ja gekündigt, weil er das Leiden der Versuchstiere nicht mehr mit ansehen konnte. An diesem Tag war er vorbeigekommen, weil er von Rosalie, der Ehefrau des Professors, beunruhigende Dinge über den Zustand ihres Gatten erfahren hatte und nach dem Rechten schauen wollte. Und ich wette, als er mich so auf dem Boden neben der Leiche sah, wusste er ganz genau, was vorgefallen war. Doch er lächelte nur verschmitzt, nahm mich in die Arme und spazierte pfeifend mit mir aus dieser perversen Geisterbahn heraus. Reiner Zufall, dass er ganz in der Nähe des Labors wohnte.
»Wie ging es weiter, Claudandus?«
»Bitte nenn mich nicht so. Dieser Name weckt schlimme Erinnerungen, weißt du?« Zibold ließ mich von einem der besten Tierchirurgen zusammenflicken, soweit dies noch möglich war, und nach einem 4 Monate dauernden, schmerzlichen Genesungsprozess fühlte ich mich körperlich wieder einigermaßen fit. Aber ich war nicht mehr der Alte. Jegliche Lebensfreude war mir abhanden gekommen, bis ich nach und nach die Vorzüge von Zibolds Bibliothek zu schätzen lernte. Ich las all diese unzähligen, dicken Bücher, die die Menschen verfasst hatten, und lernte viel über ihr Denken. In jedem Buch stand eigentlich immer nur dasselbe drin. Die Menschen waren die Herren der Welt und würden es auch immer bleiben. Der Grund? Weil sie andere Arten ohne Skrupel und Scham unterjochten oder besser noch töteten. Es war ihr krankhaftes Selbstbewusstsein, das ihnen den Willen und die Kraft dazu verlieh. Sie wähnten sich einfach als die Größten und glaubten deshalb, sich gegen andere Lebewesen jedes Unrecht herausnehmen zu dürfen. Und das Bestürzende war, dass sie eben wegen dieser arroganten Einstellung auch wahrhaftig die Größten waren. Als mir das bewusst wurde, begann ich mir Gedanken darüber zu machen, wie man das Rad der Geschichte wieder zurückdrehen könnte. Ich wusste, wie immer die Demontage dieser Despotenherrschaft aussehen würde, sie musste unmerklich vonstatten gehen. Eine straffe Organisation und kluge Taktik waren vonnöten, damit die Herrenrasse nichts mitbekam. Da wies mir Mendels Erblehre den Weg. Es war wie eine Offenbarung, als ich dieses Buch las. Plötzlich wusste ich, was meine Aufgabe, meine Pflicht war, wie ich meinem Leben einen Sinn geben und mich gleichzeitig an denen rächen konnte, die mir so unvorstellbare Schmach und Pein zugefügt hatten. Aber es ging nicht nur um blinde Rache. Es ging um eine grundsätzliche Veränderung auf der Welt.
Hört sich das nicht verdammt menschlich an?
Vielleicht. Doch es war, es ist der einzige Ausweg, wie wir ihre schon Jahrtausende dauernde Tyrannei zerschlagen können. Ich gestehe, zu Beginn war ich selbst ein Träumer und ging sehr naiv vor. Ich unterbreitete einigen Überlebenden aus dem Labor und anderen Artgenossen hier im Revier meinen Plan. Aber sie weigerten sich, diese wunderbare Vision mit mir zu teilen. Bequemlichkeit, Dummheit,
und Furcht waren es, die sie immer wieder zurück in die Arme der Menschen trieben. Sie sagten, die Menschen seien gar nicht böse und faselten blauäugiges Zeug vom friedlichen Zusammenleben. Gewiss, hier und da gäbe es auch unter den Menschen schwarze Schafe, wie überall und bei jeder Art, doch im Grunde, diese Schwachköpfe, sie waren eher bereit, ein Leben als Sklaven zu führen und stinkendes Aas aus Dosen zu fressen, als für die Freiheit zu kämpfen?